Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 18. Februar 2025. Was Sie jetzt in Deutschland erleben, das sage ich Ihnen mit dem Gütesiegel des schweizerischen Demokratievertrauten. Was Sie jetzt in Deutschland erleben, sind die Geburtswehen einer richtigen Demokratie. Und das passt natürlich einigen machtgewohnten Platzhirschen da unter den Bundestagskuppeln überhaupt nicht. Die rufen dann nach Ausschluss, nach Brandmauer, nach Ausgrenzung, aber sie merken, dass ihnen die Leute nicht mehr folgen, weil die Leute wollen eben Demokratie. Die deutschen Wähler haben verstanden, was Demokratie ist, aber ich habe das Gefühl, nicht alle, die im Bundestag einen riesen Zapfen kassieren, ein großes Salär, viele von denen scheinen überhaupt nicht kapiert zu haben, was Demokratie bedeutet. Demokratie bedeutet eben, dass sie immer eine Auswahl haben. Es muss immer eine Alternative geben. Und wenn sie plötzlich eine Partei haben, die Alternative für Deutschland heißt und in den Umfragen hochschießt, auch in den Wahlergebnissen markante Fortschritte zulegt, ja, dann müsste das ja eigentlich den machtgewohnten Etablierten zu denken geben. Womöglich war ihr Politikverständnis etwas zu alternativlos und deshalb eben undemokratisch. Denn noch einmal, ganz kristallklar hier formuliert, die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Sie müssen immer eine Auswahl haben. Und wenn es eben keine Auswahl mehr gibt, wenn das, was da die Etablierten, die Platzhirsche, die Kartellparteien, dieses Einparteien-Blocksystem, wie Sie immer das nennen wollen, wenn die eben zu wenig Alternativen anbieten, ja, dann schaffen sich die Wähler eine eigene Alternative. Und darauf könnte man in der Bundesrepublik auch einmal stolz sein, dass eben hier die Bundesbürger, die ja immer beschimpft und ausgenommen werden, ja, beschimpft, wenn sie nämlich nicht spuren, wenn sie nicht folgen, dann gibt es Schelte von oben, dann ist man schnell einmal ein Nazi, aber die Steuergelder, die darfst du dann schon abliefern, die nimmt man immer gern da in diesen zentralen, abgeschotteten und geschlossenen Abteilungen. Und diese so oft beschimpften, leichtfertig beschimpften und herrenreiterlich behandelten deutschen Wähler, ja, sie haben jetzt eine Demokratie wieder hergestellt, sie haben die Demokratie wieder eingerenkt, indem sie einer Partei mutmaßlich die Stimme geben werden, die unter den Etablierten, also nur mit Zeter und Mordio, wenn überhaupt, erwähnt wird. Aber das ist nicht ein Anschlag auf die Demokratie, was wir jetzt in Deutschland erleben. Das ist die Verwirklichung der Demokratie. Und das ist ein gutes Zeichen. Natürlich kommt es nicht von heute auf morgen gut. Die aufgehäuften Probleme, auch diese wohlstandsverwahrlosten Schlendriane, die man sich da hat erlaubt, auch die großen Fehler, die man gemacht hat, natürlich aus dem Überschwang, aus dem Übermut, aus dem Überfluss heraus, das muss zuallererst korrigiert werden, das ist schmerzhaft, ich will das überhaupt nicht wegleugnen, aber die gute Nachricht ist, meine Damen und Herren, bei allem Gezeter über diesen Wahlkampf, die gute Nachricht ist, dass sie überhaupt wieder einen richtigen Wahlkampf haben. Und diese Brandmauern, die vielbesungenen Brandmauern, diese ad absurdum Führung der Demokratie, die Brandmauer ist ja das Gegenteil der Demokratie. Diese Brandmauern, die existieren eigentlich nur rhetorisch. Sie bröckeln, sie fallen dahin, sie haben keine Bezauberungs- und keine Wirkkraft mehr. Vielleicht ein bisschen nutzt diese oder verfängt diese Dämonisierung der Andersdenkenden, die mit der Brandmauer verbunden ist, vielleicht verfängt die ein bisschen, aber wenn Sie jetzt schauen, auch dieses Fernsehduell, dieses Quadrell am letzten Sonntag, auf RTL, ich habe mir das jetzt nochmal in aller Ruhe und ganz detailliert angeschaut. Da muss man jetzt auch einmal mit einem gewissen Abstand sagen, gut, dass so etwas stattfindet, auch mit einigen Einschränkungen sehr gut moderiert, vielleicht am besten moderiert von allen parteipolitischen Auseinandersetzungen jetzt im Zuge dieses Wahlkampfs, die ich gesehen habe, gut moderiert von den beiden Kollegen von RTL, allen voran natürlich der sehr routinierte Günter Jauch. Das war eine echte Diskussion. Die haben das auch innovativ gemacht. Sie haben alle zu Wort kommen lassen. Natürlich gab es die üblichen Schlötterlinge und Seitenhiebe dagegen die AfD. Und es gab auch die eine oder andere, vielleicht etwas unfaire Frage an die AfD. Aber das muss man halt akzeptieren als Oppositionspartei. Da bist du im Gegenwind, da rollt man dir nicht den roten Teppich aus. Aber das sind einfach lehrreiche, interessante Diskussionen. Und wenn Sie mich fragen, hat es die Alice Weidel sehr gut gemacht. Sie hat einen souveränen, kontrollierten Auftritt hingelegt. Sie hat sich nicht auf diese ewigen Höcke- und Vogelschiss-Debatten eingelassen. Ich meine, dieser Vogelschiss, das weiß ja mittlerweile auch der Absender Alexander Gauland selber, übrigens ein langjähriger CDU-Politiker, hoch angesehen, auch damals als Herausgeber der Märkischen Allgemeinen. Das ist nicht einer, der die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlosen will. Was er damals zum Ausdruck bringen wollte, war die geringfügige zeitliche Dauer dieses nationalsozialistischen Regimes. Der Vater übrigens von Gauland, das hat er mir selber einmal erzählt, ist von den Nazis noch als Beamter zwangspensioniert worden. Also hier hat man ein unglaubliches Theater darum gemacht, um eine Aussage, die komplett daneben ist. Das ist ein Fehlgriff, ein Missgriff, aber so zu tun, dass dieser Vogelschiss von Herrn Gauland nun das größere Problem ist als all diese aufgehäuften Missstände, die man in Deutschland nun endlich beheben sollte. Also das ist ja auch schon eine Absurdität. Also dieser Vogelschiss, diese Aussage ist ein wirklicher, wenn man schon dieses fürchterliche Wort hier in den Mund nimmt, das ist ein Vogelschiss, verglichen mit all den Problemen, die in Deutschland sachlich angepackt werden müssten. Aber die Frau Weidel hat das schlau gemacht, finde ich. Sie hat das sehr nüchtern gemacht, sehr sachlich gemacht. Sie ist den anderen auch nicht über Gebühr an den Karren gefahren. Man hat gemerkt, sie wollte einen kontrollierten, sachlichen Auftritt hinlegen, und ich glaube, sie konnte mit diesem Auftritt punkten. Und viele Deutsche, die auch nicht das Heu politisch auf der gleichen Bühne haben wie die AfD, die dürften sich doch gesagt haben, du, was um Himmels Willen ist denn das für ein Geschrei, ist denn das für ein fürchterliches, absurdes Theater, das da um diese Partei veranstaltet wird. Was immer man über die Frau Weidel sagen mag, das ist doch eine ganz zivilisierte, normale Politikerin. Und siehe da, am Schluss der Veranstaltung haben sich auch alle Beteiligten die Hand gegeben. Natürlich gab es erhebliche Differenzen, und die Routiniers da, der Grünen, der CDU und der SPD, die können sich natürlich sehr gewandt in Szene setzen, und die Widersprüche in ihren Aussagen, die werden dann eben nicht so zielgenau aufgespießt, wie das bei einer AfD relativ Neulingspolitikerin in diesem Berufspolitiker-Zirkus ist. Aber eben, das gehört dazu, und da hat man als Zuschauer auch die Möglichkeit, ein bisschen sein eigenes Beobachtungsvermögen zu schärfen. Intensiv hat man diskutiert über die ganze Thematik des Ukraine-Kriegs. Und da hat der mutmaßliche Kanzlerfavorit Friedrich Merz etwas sehr Lustiges gesagt. Er hat nämlich der Frau Weidel vorgeworfen, sie würde da immer herumeiern beim Thema Ukraine. Nun, mit allem Respekt, nach meiner Beurteilung ist es vor allem der Friedrich Merz, der da ziemlich herumeiert. An einem Tag will er den Krieg mehr oder weniger bis nach Moskau tragen mit der Entsendung von Taurus-Raketen. An einem anderen Tag möchte er die Taurus-Raketen nur liefern mit Reichweitenbeschränkungen. Dann plötzlich ist er nach einer Rede des amerikanischen Vizepräsidenten in München plötzlich für einen sofortigen Waffenstillstand und dann auf einmal wieder doch wieder für die Taurus-Lieferungen. Also da brauchst du fast schon einen berufsmäßigen Politologen, um hier das politische Koordinatensystem noch einigermaßen trittsicher erkennen zu können. Das waren für mich etwas die heiteren Momente. Und insgesamt aber eine Diskussion bei allen Unzulänglichkeiten, die auch diese Parteimanöver haben, ist das doch erhellend und in dem Sinn viel demokratischer, eben vielfältiger als das, was man in den letzten Jahren zum Teil da in Deutschland gesehen hat. Und etwas ist ganz, ganz wichtig, und das erkennen für mich die deutschen Journalisten noch viel zu wenig, die Bedeutung der Opposition. Das hat Deutschland massiv verändert. Dass die AfD so stark geworden ist, das hat natürlich bereits massive Auswirkungen. Zum Beispiel auf die CDU, die favorisierte CDU, denn aufgrund der Stärke dieser AfD, die erst eine Umfragenstärke ist, jetzt in den nationalen Wahlen, ist die CDU, ist Friedrich Merz gezwungen, dieses Parteiprogramm der AfD nicht länger zu ignorieren. Das heißt, er muss diese Parteipunkte, diese Programmpunkte etwa in der Migrationspolitik sich selber aneignen, gewissermaßen anschminken. Aber wenn er es dann umsetzt, ist das ja umso besser, egal ob das jetzt die AfD als Original selber gemacht hat. Also die Opposition kann natürlich auch aus der Opposition heraus die Politik mitbestimmen. Und wenn die AfD schwach ist bei den nächsten Wahlen, am nächsten Sonntag, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die ganze politische Statik. Dann wird natürlich der Friedrich Merz sich wieder stärker nach links orientieren können, wie das eben die Frau Merkel getan hat. Und bei der Frau Merkel hat eben eine Opposition von rechts gefehlt. Darum ist sie eben auch immer weiter nach links gegangen, weil ihr selber der Kompass, vielleicht auch die Grundsätze da gefehlt haben. Sie hat alles gemacht, um an der Macht zu bleiben. Und das ist vielleicht auch etwas der Verdacht, den man hat bei Friedrich Merz. Wo steht eigentlich dieser Politiker? Was ist denn seine verbindliche Linie, die er auch durchziehen würde im Gegenwind? Bis jetzt hat er immer nur den Eindruck gemacht, dass beim leisesten Windhauch, bei der kleinsten Brise, er sofort zurückrudert. Aber wenn du dann in der Auseinandersetzung auch stehen bleiben musst, diesen Tatbeweis hat er nicht gebracht. Und dafür braucht es eben eine starke Opposition, die aus der Opposition heraus eben auch die Politik mitbestimmt. Das geht mir zum Teil etwas unter, weil die Deutschen, auch die deutschen Medien, schauen viel zu sehr auf die Siegerpartei, auf die Kanzlerpartei. Aber sie müssen eben die Demokratie als Ganzes im Blick haben. Und das hätte ich vielleicht an der Stelle von Alice Weidel noch gesagt am Schluss. Ich hätte gesagt, ja, es wird da behauptet, jede Stimme für die AfD sei eine verlorene Stimme, aber das ist nicht der Fall. Schauen Sie sich nur schon an, wie die SPD und vor allem auch die CDU sich in den letzten Monaten in Richtung AfD bewegt haben, etwa bei der Migrationspolitik. Und das ist nur deshalb der Fall, weil sie eben spüren, wie stark hier der Wille jener Deutschen ist, die eine Veränderung wollen, eine echte bürgerliche Wende. Ob das der Friedrich Merz schafft, sollte er gewählt werden mit den von ihm gewünschten Partnern, mit dieser Brandmauer, die komplett undemokratisch ist. Das wird man sehen, das ist überhaupt nicht gesichert. Aber für die AfD kann es in dieser Frage eigentlich immer nur um die Sache gehen und nicht ums Pöstchen. Vielleicht noch ein Punkt zu Friedrich Merz. Er sagt das öfters bei seinen Auftritten. Er sagt, warum er eigentlich mit der AfD nicht zusammenspannen möchte. Und er begründet dies regelmäßig mit der Aussage, ja, schauen wir mal nach Österreich. Schauen wir mal, wie dort mit der FPÖ umgegangen wird. Und das hat sie stark gemacht. Meine Damen und Herren, die Einbindung der FPÖ in die Regierungsverantwortung hat die FPÖ ja zweimal geschwächt in der österreichischen jüngeren Geschichte. 2000 in dieser Schüsselregierung, als damals der Jörg Haider sich hat ausbremsen lassen, das hat ja dazu geführt, dass Schüssel also glorreich als Kanzler, da als Reformkanzler in die Geschichte eingegangen ist und die FPÖ ist geschwächt aus dieser Regierung herausgekommen. Und genauso ist es passiert mit dem Sebastian Kurz, der zusammen mit dem Heinz-Christian Strache zusammen gespannt hat. Und da ist ja am Schluss auch die FPÖ geschwächt herausgegangen. Also der Friedrich Merz, der liest die Geschichte der Politik in Österreich komplett falsch. Das ist eine Fehlinterpretation, die er vornimmt. Also die Ausgrenzung dieser Parteien macht die Parteien stark. Aber sobald sie sie einbinden in die Regierungsverantwortung und die Parteien dann tatsächlich nicht so stark sind, wie sie in der Opposition gewirkt haben, dann zeigt sich das sehr schnell. Also hier müssen sie schon aufpassen, dass ihnen von Seiten da dieser etablierten Platzhirsche nicht irgendwelche Fake News aufgetischt werden, um einfach bestimmte politische Opportunitäten hier herbeizuführen. Was sind die Nachrichten? Was sind die wichtigsten Ereignisse des Tages? Natürlich jetzt die sich anbahnende Friedenskonferenz in Saudi-Arabien. Da ist die amerikanische Delegation bereits unterwegs. Marco Rubio, der Außenminister, wird sich treffen mit Sergej Lavrov. Das ist doch großartig. Und im gleichen Zug erfahren wir, dass auch mit Weißrussland hier wieder Gespräche stattfinden sollen. Das ist doch der richtige Weg, das Miteinander reden, der Versuch, das diese Großmächte bei allen Differenzen wieder zusammenkommen und nicht diese sterile, woke Kreuzzugspolitik der letzten Jahre, die überhaupt nichts bringt, die führt nur zur Zerstörung der Ukraine und zur Anhimmelung von Politikern, die es nicht verdient haben. Also hier, das ist sicherlich das ganz entscheidende Ereignis und damit verbunden natürlich auch die ziemlich weitgehende Irrelevanz der Europäischen Union. Die hat einen gewissermaßen Schmollwinkel-Gipfel abgehalten, ein Gipfel im Schmollwinkel, eine Trotzreaktion. Man hat sich in Paris getroffen bei Emmanuel Macron, der politisch ja ganz massiv in den Seilen hängt. Da sind die Staatschefs zusammengekommen, auch Olaf Scholz, und die versuchen sich jetzt da fast zwanghaft, verkrampft ins Gespräch zu bringen. Aber die Tatsache ist eben die, die jetzt eben auch in Brüssel bemerkt wird, dass die Europäische Union seit etwa 10 Jahren einen dramatischen, selbstverschuldeten Bedeutungsverlust in der internationalen Politik hinnehmen musste, aufgrund von mangelhaften Leistungen und eben auch aufgrund dessen, was der J.D. Vance, der Vizepräsident in München, gesagt hat, weil eben die EU ihre eigenen immer wieder herausposaunten und in die Welt hinausgeblähten angeblichen westlichen Werte selber gar nicht ernst nimmt. Freie Meinungsäußerung, Demokratie, Marktwirtschaft, wo spielt denn das die Rolle in der Welt der Green Deals, der Internetzensur und all diese Beschränkungen der Außerkraftsetzung von demokratischen Wahlen wie etwa in Rumänien? Das ist doch das Gegenteil von dem, was die EU sein sollte, meine Damen und Herren. Also hier kommen sie ganz brutal auf die Welt. Das ist ein Wirklichkeitsschock, aber ein heilsamer, das kann ich Ihnen sagen. Und in den deutschen Zeitungen haben sie es einfach auch noch nicht geschnallt. Eine Frankfurter Allgemeine Zeitung hier stellt ernsthaft die Frage, schränkt die EU die Meinungsfreiheit im Internet ein? Ja, was denn sonst? Sie rufen ja danach. Ich meine, wie viele Exponenten sagen, sogar berühmte Zeitungshäuser, auch in einer NZZ haben sie gesagt, man müsse gegen Fake News vorgehen. Das ist ja der Redeinhalt jeder zweiten Ansprache gewesen der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Also man kann hier nur auf die Inkompetenz in der Umsetzung hoffen, aber der Wille, die Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken und diese auch zu tun, durch die Heraufbeschwörung eines Klimas, das eben der Meinungsäußerungsfreiheit abhold ist, das ist ganz klar der Fall in der Europäischen Union. Darum haben wir auch so eine falsche grüne Politik gehabt, so eine falsche Corona-Politik, eine falsche Klimapolitik und auch eine falsche Ukraine-Politik. Die ist ja nur deshalb so falsch herausgekommen, weil wir gar nicht mehr offen gesprochen haben, weil jeder, der eine andere Meinung hatte, sofort als Vaterlandsverräter von all diesen Eurokraten hingestellt wurde. Hoffentlich, aber ich glaube, es wird der Fall sein, hoffentlich fegen die Amerikaner das weg und bringen hier eine Brise Frischluft hinein. Kiews Unmut über Trump wächst. Präsident Zelensky hat gesagt, diese russisch-amerikanischen Friedensgespräche seien für ihn nicht verbindlich. Das, glaube ich, kann man unter dem Kapitel Realitätsverlust abbuchen. Ich meine, Präsident Zelensky hätte diesen Krieg keinen Tag länger durchführen können ohne die gewaltige Unterstützung aus der Europäischen Union und auch von Seiten der amerikanischen, der Vereinigten Staaten von Amerika. Also der hat ja faktisch gar nicht die eigene Regie über seine Politik in der Hand halten können. Und wenn er jetzt so tut, als könne er sozusagen gegen seine Sponsoren handeln, dann ist das eine weitere Gaukelei, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, eine Verdrehung der Wirklichkeit. Lavrov weiß nicht, was Europa zu Verhandlungen beitragen könnte. Ja, das wissen viele nicht und vielleicht wissen es die Europäer selber auch nicht. Dann ÖVP und SPÖ verhandeln, neuer Anlauf ohne Lärm. Viel zu freundlich schreiben unsere Medien über diese, und ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, um die österreichischen Zuschauer zu provozieren, um diese ganz gezielt von Seiten der ÖVP sabotierten Kanzlerverhandlungen in Österreich da zu beschreiben. Das müsste man doch viel, viel kritischer hinterfragen, was die ÖVP und die SPÖ jetzt hier machen, wie da der Wahlsieger FPÖ ausgebremst wird. Ich meine, man wollte den FPÖlern das wichtigste Ressort nicht überlassen, das Ressort, in dessen Zentrum gewissermaßen die Erfüllung der Wahlversprechen steht, nämlich das Innenministerium, mit fadenscheinigen Begründungen. Sie haben gesagt, ja, die internationale Geheimdienst-Community würde dann Österreich ignorieren. Ich meine, wenn das so wäre, wenn die internationalen Geheimdienste tatsächlich eine Wahl, eine demokratische Wahl, durch diese Art von Einflussnahme und Isolation aus der Bahn werfen würden, also wenn die Geheimdienste gewissermaßen einen Volksentscheid canceln möchten, dann wäre das ja ein Skandal, der erst recht auf keine Art und Weise, auch nur mit dem geringsten Nachgeben einer sich ernst nehmenden Regierung verbunden sein könnte. Also hier, meine Damen und Herren, fordere ich einfach auf, viel, viel kritischer dahinter zu schauen. Die Demokratie, J.D. Vance hat es gesagt, und er hat recht, wir schreiben das ja auch, ist bedroht in der Europäischen Union. Nicht durch Stechschritt, Banden und irgendwelche Flaggenumzüge wie vor 100 Jahren. Das ist nicht das Thema. Das ist eine andere Form der Außerkraftsetzung der Demokratie, der Aushebelung der Demokratie im Namen gutmenschlicher Ideale und auch bürokratischer Winkelzüge. Auch der Richterstaat spielt da eine Rolle. Die Richter, die sich plötzlich zu Gesetzgebern und Superdemokraten und Gralshütern aufspielen und immer tiefer eingreifen in demokratische Volksentscheide, in Wahlentscheidungen, das ist die Gefahr, also sozusagen die ganz legal wirkende Aushebelung der Demokratie durch Institutionen, die dann über die Köpfe der Leute hinweg regieren und eine Politik machen, die zunehmend auf Kollisionskurs gerät mit der Wirklichkeit und vor allem mit den Interessen einer Mehrheit jeweils in den entsprechenden Bevölkerungen. Wieso nicht eine Minderheitenregierung? Ja, das ist jetzt der neueste Trick, den Sie ihm da soufflieren in den Mainstream-Medien. Friedrich Merz, der Minderheitenkanzler, wir werden es sehen. Dann das TV-Quadrell, darüber haben wir schon gesprochen, die entsprechenden Ansagen. Ein großes Interview von meinem Kollegen Roman Zeller mit dem früheren NATO-General Harald Kujat über Vance in München und Trumps Vorstöße zum Frieden in der Ukraine. Das Fazit, ein langfristiger Frieden ist möglich. Harald Kujat auf unserem Weltwoche-Kanal. Den Europagipfel in Paris haben wir angesprochen, die Öffentlich-Rechtlichen im Nazi-Fieber und, das vielleicht noch bemerkenswert, Trump will die Waffenruhe bis spätestens Ostern erreichen, dies das Ziel. Und NATO-Generalsekretär Mark Rutte rügt Europa, Zitat, hört auf zu jammern, bringt konkrete Ideen zum Ukraine-Krieg, also auch im NATO-Hauptquartier. Bei Mark Rutte zeigt sich eine Zeitenwende, eine Veränderung des Klimas, beziehungsweise man merkt jetzt einfach, wer der Chef bei der NATO ist. Das ist eben Washington und der NATO-Generalsekretär, der muss dann schon schauen, dass er das macht, was er glaubt, will der Chef. Der Wissenschaftssimulator Robert Habeck täuschte in seiner Doktorarbeit vor, die Werke großer Autoren gelesen zu haben. Dabei hat der grüne Kanzlerkandidat nur aus Fachbüchern zitiert. Darüber ist man sehr schnell hinweggegangen jetzt im deutschen Wahlkampf. Wir haben dazu ja eine relativ intensive Berichterstattung hingelegt. Schauen Sie sich das mal in der Weltwoche an. Da ist also nicht alles dissertationsgerecht, was da in dieser Promotion von Robert Habeck so schön zu glänzen scheint. Da ist viel Blendwerk dabei, das allerdings von den Medien kaum kritisch unter die Lupe genommen wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann spätestens morgen wiedersehen.